Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke. Guten Tag, Frau Kipping.
Ja, einen schönen guten Tag.
Wir feiern heute einen 90. Geburtstag, den 90. Geburtstag von Jürgen Habermas. Und der sagt, er habe sich selbst und die Deutschen insgesamt über die Jahre, die wir so verlebt haben, ich würde mal sagen, vielleicht seit dem Krieg, intellektuell lockerer gemacht.
Die exemplarische Veränderung des Tons und der Gesinnung offenbart eine Liberalisierung des Geistes, von der ich mich selbst nicht ausnehme.
Also eine Liberalisierung des Geistes, sieht der Frau Kipping. Ist das vielleicht das Verdienst eines großen Intellektuellen, eine Liberalisierung des Geistes langsam und stetig voranzutreiben?
Also in der Tat hat Jürgen Habermas, dem man ja heute nur ganz herzlich gratulieren kann, einen großen Verdienst, zum einen wissenschaftlich, glaube ich, eine eigene Gesellschaftskritik zu entwickeln. Er hat natürlich auch gesellschaftspolitische Verdienste, hat sich auch immer wieder ins Handgemenge eingemischt. Zum Beispiel auf die demokratischen Defizite der EU hingewiesen und sich dafür stark gemacht. Er hat sich für eine Einwanderungsgesellschaft stark gemacht. Da hat er schon auf jeden Fall Verdienste. Ich überlege gerade, ob ich seine These teile, dass es generell oder seine Beobachtung, dass es eine Liberalisierung gibt, weil natürlich gibt es einerseits enorme Fortschritte.
Mhm.
Andererseits erleben wir ja auch eine Rückkehr des Autoritären.
Mhm. Darüber werden wir sprechen in dieser Stunde, über Jürgen Habermas, seinen 90. Geburtstag und genau auch diesen Punkt, an dem wir stehen gesellschaftlich, gerade in dieser Zeit. Ich glaube, Sie haben seine Schriften am Strand gelesen, oder?
Eins seiner Bücher, ja, habe ich in Griechenland am Strand gelesen.
Das ist eine gute Strandlektüre, würde ich mal sagen. Unser gleich erstes Thema ist aber dann der Fall Lübcke und die Frage, ob denn der Staat aus dem Versagen im NSU-Umfeld und beim NSU-Prozess bei den Recherchen damals gelernt hat. Gab es einen rechtsextremen Hintergrund im Mordfall Lübcke? Das ist die Frage, die im Moment im Raum steht. Der Regierungspräsident von Kassel ist ja mutmaßlich erschossen worden. Ein Mann, der dringend unter Tatverdacht steht, ist gefasst. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. War es die Tat eines Einzelnen, wird jetzt gefragt, oder gibt es da Verbindungen zu einem rechtsterroristischen Netzwerk womöglich? Petra Pau, die auch Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss war, Bundestagsvizepräsidentin, hat heute früh in Studio 9 bei uns gesagt, auf die Frage, ob sie befürchtet, dass hinter dieser Tat ein ähnliches Netzwerk steht wie der NSU.
Wir müssen erstmal festhalten, das Netzwerk, das den nationalsozialistischen Untergrund getragen hat, ist bis heute existent. Mhm. Es ist nicht aufgeklärt worden. Wir treffen immer wieder auf Personen, welche in diesem rechtsterroristischen Netzwerk entsprechend unterwegs waren. Und die Strukturen sind nie bis zu Ende aufgeklärt worden.
Katja Kipping, Sie schütteln den Kopf oder Sie nicken?
Sie ist ja da eine ausgewiesene Fachfrau, die auch für uns in diesem Untersuchungsausschuss war. Und in der Tat ist es so, das wissen wir aus vielen Untersuchungsausschüssen, die auch gerade meine Partei immer wieder eingefordert hat, dass halt mitnichten das Netzwerk dahinter zerschlagen wurde. Und wir hatten auch das Problem beispielsweise in Hessen, dass durch den Mehrheitsbeschluss der dortigen schwarz-grünen Landesregierung viele Unterlagen überhaupt gar nicht zugänglich gemacht wurden. Wir hatten ja damals angeregt, dass der jetzt mutmaßlich, also der Tatverdächtige, der mutmaßliche Mörder, wurde ja von uns auch vorgeschlagen, ihn als Zeugen vorzuladen. Ich will nochmal sagen, das, was mit Lübcke passiert ist, der ist ja wohl aus nächster Nähe erschossen worden. Also wovon man schon ausgehen kann, ist, dass es hier eine Exekutierung gegeben hat. Beim Mörder sprechen wir bisher nur von dem mutmaßlichen Mörder, aber zugleich haben wir ja gesehen, mit was für einer Hetze und mit was für Kommentaren die rechte Szene auf diese Ermordung reagiert hat. Mhm. Da haben sich ja Abgründe aufgetan, da wurde davon gesprochen, eine Ratte weniger, wir bekommen noch weitere und so fort. Also da gibt es offensichtlich nicht nur ein Klima, sondern da gibt es auch Netzwerke, die hochgefährlich sind.
Und vielleicht müssen wir dann am Ende feststellen, dass die Tat tatsächlich Folge von nicht ordentlich, nicht vollständig geleistete Aufarbeitung und Aufklärung nach den NSU-Morden ist?
Ja, das ist durchaus möglich. Tatsache ist, die Konsequenzen wurden nie gezogen und nie entsprechend umgesetzt.
Vielleicht haben die Ermittler auch immer noch ganz, Vorstellungen von Terrorismus, die nicht ganz zutreffen. Es würde übersehen, dass rechtsextremer Terrorismus ganz anders strukturiert ist als linksextremer Terrorismus, hat der Journalist Thoralf Staudt bei uns gesagt.
Bei der RAF, da hatte man eine Kommandoebene, die haben lange Pamphlete, Bekennerschreiben verfasst und verschickt. Rechtsterrorismus ist aber schon immer viel weniger strukturiert gewesen. Aus den USA ist ein Konzept bekannt gemacht worden, Leaderless Resistance, also führerloser Widerstand, bildet Kleinstgruppen, ein, zwei Leute, und das sind dann Strukturen, die mit dem deutschen Strafrecht schwer zusammenpassen. Deutsche Ermittler verstehen unter einer terroristischen Vereinigung mindestens drei Leute. Und wenn es aber nun mal nur zwei sind oder nur einer, dann ist das für einen deutschen Strafrechtler im strengen Sinne keine Bildung einer terroristischen Vereinigung.
Thoralf Stauf, glauben Sie, dass das eine Rolle spielen kann, dass da ein falsches Bild vorherrscht?
Ja, auf jeden Fall. Und nach wie vor, glaube ich, eine extreme Verharmlosung, was es an rechtsterroristischen Netzwerken und Strukturen gibt. Es gab ja Franco A., einen Bundeswehrsoldaten, wo nachdem er aufgeflogen ist und was für Strukturen er hängt, ist eine Todesliste gefunden worden, wo auch Mitglieder meiner Fraktion drauf standen. Und auch da muss ich sagen, es hat bis heute nicht eine umfassende Aufklärung entsprechend hat stattgefunden. Also ich glaube, die Frage ist aber nicht nur, wie groß ist so eine Gruppe, sondern was man sehen konnte bei Lübcke ist, er hat eine Aussage getroffen, ist daraufhin vehement bekämpft worden, und nochmal im Februar hat Erika Steinbach mit einem Tweet ihn entsprechend angegriffen, und was danach an Hetze passiert ist, da muss man schon merken, dass es offensichtlich bei uns einen Bodensatz gibt, der Menschen, die sich für Weltoffenheit aussprechen, jegliches Menschsein abspricht, und das ist das Besorgniserregende.
Welche Rolle spielt es da, dass im Bundestag die Sprache ja auch drastischer geworden ist, seit die AfD auch dort zugegen ist? Ist sie drastischer geworden, die Sprache? Ja, wahrscheinlich schon. Spielt das eine Rolle in dieser Gemengelage?
Ich finde, wenn man jetzt mit drastischen Worten auf einen wirklichen Konflikt, auf einen politischen Konflikt hinweist, und ein gepflegter Streit gehört auch dazu. Man kann auch, um das bessere Argument, kann man auch mit, sag ich mal, sehr zugespitzt vortragen. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn man anfängt, Menschen oder ganzen Menschengruppen quasi das Menschsein und die Menschenrechte komplett abzusprechen. Und da gibt es eine erschreckende Entwicklung, dass, sagen wir, Menschen, die zum Beispiel Nichtdeutsche sind, Muslime, Geflüchtete, aber auch gegenüber Langzeiterwerbslosen gibt es eine Art, über die zu sprechen, wo man denkt, mein Gott, ja, die werden wie Viehzeug. Und das ist jetzt nicht meine Sprache, sondern das ist die Sprache, die im Netz findet statt. Und das führt auch dazu, dass die Abwertung der gruppenbezogene Hass gegenüber Langzeiterwerbslosen wie gegenüber Geflüchteten und Migranten zugenommen hat.
Was also tun? Wahrscheinlich deutlich machen, was passiert?
Nein, zum einen ganz klar machen, Menschenrechte und die Würde des Menschen gilt es immer zu verteidigen. Und da darf man auf keinen sozusagen Zug aufspringen, weil wenn die Dose der Pandora geöffnet ist und gilt, irgendwie Menschenleben haben keinen Stellenwert mehr, dann kann das ganz schnell ganz unterschiedliche Gruppen treffen. Wie man sieht, auch jemand, der ja für die CDU ein Regierungspräsident war. Also deswegen Menschenrechte verteidigen, egal wo es ist. Und natürlich braucht es jetzt eine strafrechtliche Verfolgung, und die rechtsterroristischen Netzwerke müssen zerschlagen werden. Und zugleich brauchen wir viel mehr Anstrengungen, um ihre potenziellen Opfer zu schützen.
Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, hier zu Gast und jetzt auch zu uns gekommen ins Studio, mein Kollege René Agiga aus der Philosophie-Redaktion. Denn wir möchten, hallo, Jürgen Habermas zum Geburtstag gratulieren, der heute 90 wird, der zeitlebens eigentlich in die politische Debatte eingegriffen hat und das eben nicht als Politiker oder als Journalist, was er aber eigentlich erst werden wollte, sondern als Philosoph. Katja Kipping, Sie haben vorhin schon erzählt, Sie haben sein Werk oder eines seiner Werke am Strand gelesen und haben jetzt auch eins mitgebracht. Das ist, wenn ich das richtig sehe, seine Habilitationsschrift. Strukturwandel der Öffentlichkeit, genau. Und als Sie das gelesen haben, ich glaube, das hatten Sie nicht am Strand mit, zwar ein anderes, aber wie haben Sie sozusagen mit ihm da aufs Meer geguckt? War das eine angenehme Lektüre oder eher eine sperrige Lektüre?
Ja, ich hatte Schweißperlen auf der Stirn, aber ich glaube, es lag eher an den Temperaturen in Griechenland. Ich habe ehrlich gesagt nur eins von seinen Büchern wirklich durchgearbeitet, ist die Theorie des kommunikativen Handelns. Ich muss gestehen, das ist auch schon viele Jahre her, das war vor der Geburt meiner Tochter. Wenn wir jetzt am Strand sind, hat man nicht die Ruhe, wenn man immer noch auf ein Kind schaut, nebenbei solche Lektüre zu lesen, weil leichte Kost geht natürlich anders. Aber ich fand es schon interessant und auch ein schönes Ideal zu glauben, dass der zwanglose Zwang des besseren Arguments am Ende überzeugt.
Ja, das ist ein schöner Gedanke.
Im politischen Alltag erlebe ich ja doch oft was anderes.
Interessant, dass Sie das so sagen. René Agiger, was hat Jürgen Habermas, was andere Philosophen nicht haben? Was macht ihn so besonders?
Was hat er, was andere nicht haben? Ich würde sagen, ein titanisches Werk. Und den Willen zur Wirkung. Ich muss trotzdem ganz kurz mal spontan sagen, ich bin total beeindruckt davon, dass eine Politikerin neben mir sitzt mit so einem Habermas-Band. Ich habe in Anführungsstrichen nur eine Politikerin in ihrem Beruf erwartet. Das ist eine, die diskutiert hier öffentlich. Und dieses Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, das strahlt ja sofort so eine Uni-Atmosphäre aus. Und in diesem nicht sehr marktschreierischen STW, Surkamp-Taschenbuch, Wissenschaft äußeren und so. Und das irritiert mich jetzt gerade aufs Positivste. Allerdings habe ich jetzt gerade schon im Gespräch mit Katja Kipping gehört, dass sie sagt zu ihren Erfahrungen des Bundestags, dass man manchmal das bessere Argument ja auch zugespitzt vortragen kann und dass Streit dazugehört und so. Und das ist, glaube ich, ein Kerngedanke bei Habermas von diesem ersten Buch, das hier liegt, hinweg. Wenn ich noch was sagen darf zu dieser Frage, was hat er, was andere nicht haben? Titanisches Werk. Man kann sich daran erinnern, dass sein Auftritt, der erste öffentliche Auftritt, tatsächlich in den frühen 50er Jahren gewesen ist. Da war er 24. Ein Zeitungsartikel, mit dem er Martin Heidegger scharf kritisiert hat. Und Martin Heidegger war nicht irgendjemand, sondern der war so der Überphilosoph, der damals in Deutschland geistlich regierte und kritisierte ihn dafür, dass sich das Werk Heideggers, aber eben auch die Person in seiner kurzen Phase als Rektor in Freiburg, sich den Nationalsozialisten angedient hat. Und das hat dieser 24-jährige Student Habermas gewagt. Natürlich ist es jetzt keine totale Kontinuität von 1953 an, aber das war der erste Auftritt. Das Buch, das hier liegt, Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist von 1962. Und seitdem, muss man sagen, ist er einfach als kontinuierlich öffentliche Figur präsent. Mhm. Mit einem, ja nochmal, titanischen wissenschaftlichen Werk, mit dem er wirkt. Und zweitens mit diesem Willen, zu jeder großen gesellschaftlichen Frage sich auch öffentlich zu äußern. Das ist erst ein bisschen weniger geworden in den letzten 5 bis 10 Jahren, seit er die 80 überschritten hat. Aber selbst jetzt ist er noch publizistisch tätig.
Ja, er ist auch kurz davor, wieder ein neues Buch auf den Markt zu bringen. 1700 Seiten Geschichte der Philosophie. Im September soll es erscheinen. Er ist ja tatsächlich einer, der sich immer eingemischt hat, habe ich gesagt, der auch gemahnt hat. Gerhard Schröder hat er ermahnt, Josef Kardinal Ratzinger, auch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Emmanuel Macron. Frau Kipping, ist er unzufrieden mit denen, die Macht haben, womöglich?
Ich glaube schon, aber das wäre ja auch komisch, wenn ein Philosoph zufrieden wäre mit denjenigen, die Macht haben. Ich würde mich jetzt auch nicht politisch sagen, jede seiner Mahnungen, den schließe ich mich 1:1 an. Also der hat ja auch den Jugoslawienkrieg philosophisch begründet. Da würde ich heute immer noch laut Widerspruch einlegen. Zugleich, wenn ich höre, was er über Europa sagt, also ich habe in der Parteitagsrede dann auch verarbeitet, da hat er ja so eine Rede gehalten und einen Aufsatz geschrieben, was sich gegen das deutsche Großmachtstreben innerhalb der EU stark gemacht hat und gesagt hat, das wird die EU in die Krise bringen. Muss man sagen, hat er recht behalten damit. Also insofern, das tut schon der politischen Debatte gut, wenn es Leute gibt, die mit so einem substanziellen Blick draufgehen. Selbst dann, wenn man mit ihnen nicht einer Meinung ist.
Ja, also die Beispiele, die Sie gerade aufgezählt haben, Kritik an Schröder bis Macron so ungefähr. Ich würde sagen, da sieht man ein bisschen Habermas als politischen Publizisten oder als öffentlichen Intellektuellen, wie immer man das genau nennen möchte, jedenfalls eigentlich in der politischen Aktion außerhalb des Parlaments. Aber man kann ja auch außerhalb des Parlaments Politik machen. Das ist so ein Feld, auf dem er den unbedingten Willen zur Wirkung hatte. Es gibt eine ganze Serie von Büchern, die heißen Kleine politische Schriften. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind mindestens 9 Bände. Nee, das müssen mehr als 10 Bände sein. Daran kann man erkennen, wie ich gerade gesagt habe, dass er über Jahrzehnte diese Wirkung hat. Dann hat er ein zweites Feld, auf dem er wirken wollte. Ich würde das mal sowas nennen wie Wissenschaftspolitik oder so. Habermas Bedeutung besteht nicht zuletzt darin, dass er schon ganz früh enorm viele Kontakte in der akademischen Welt hatte, Schüler hatte. Die Schüler haben wieder Schüler und so weiter. Das heißt, innerhalb der akademischen Welt gibt es einfach bis heute enorm viele Leute, die sich an ihm ausrichten. Die machen ihm nicht alles nach, die sagen auch mal nein oder sowas, modifizieren Dinge, aber der bleibt so eine Art von Leitstern, an dem man sich ausrichtet, selbst wenn man nein sagt. Und das Dritte ist eben das, was wir so lesen können, diese Bücher, mit denen er eben auch zu allen relevanten Sachen veröffentlicht hat, nicht Sachen, die vielleicht immer ganz, ganz weit nach vorne weisen, aber eben zu, gerade ist schon genannt worden, zu Europa, zu Erkenntnistheorie, zu Bio Ethik und so weiter.
Ja. Weil wir ja vorhin über die Verrohung der Sprache gesprochen haben, gibt es auch einen Punkt, wo ich nicht weiß, ob das, was er herausgearbeitet hat, uns hilft, die Rückkehr des Autoritären zu erklären. Also wenn wir mit Wutbürgern, und ich mache das oft in meinem Alltag auf der Straße, diskutieren, dann ist es schwer mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und um noch ein Beispiel zu nennen, wenn Horst Seehofer sagt, heute inzwischen immerhin Bundesinnenminister, wir werden uns gegen die Einwanderung in unsere Sozialsysteme wehren bis zur letzten Patrone. Also wenn Vokabeln fallen wie bis zur letzten Patrone, versagt dann nicht der Ansatz.
Habermas' Werk kreist um das Phänomen Sprache, haben wir schon gesagt. 1968 hat er gesagt, was uns aus der Natur heraushebt, ist die Sprache. Weil wir sie haben, sind wir mündig. In der Sprache also sieht er emanzipatorisches Potenzial und ist einfach, soweit ich das verstehe, wirklich tief davon überzeugt, dass Verständigung über Sprache möglich ist. Frau Kipling, Sie haben jetzt eben schon gesagt, manchmal aber ist eine Sprache so harsch und im Grunde eine Hetze, die daraus auch entsteht, dass Sie sagen, im Grunde am Ende vielleicht wirkt dieser zwanglose Zwang des besseren Arguments nicht und dann kommt man an einem Punkt, wo man merkt, Habermas hat Unrecht?
Ach, ich glaube, als Leitbild hat er schon recht. Und das Problem ist ja meistens, dass die Sprache nur Ausdruck einer inneren Geisteshaltung ist. Und vielleicht muss man sagen, zum Menschsein gehört vielleicht auch dazu, sich klarzumachen, dass wir es mit anderen Menschen zu tun haben. Also ich würde immer sagen, als Leitbild finde ich das gut. Zu meiner Praxis gehört halt zu wissen, dass das oft nicht der Fall ist. Und dass man sich dann dieser Situation stellen muss. Und ich beobachte, ganz am Anfang der Sendung hieß es ja, dass er so eine Liberalisierung feststellt. Und ich würde ja eher sagen, die Entwicklung in der Gesellschaft geht gerade total auseinander, weil es gibt einerseits eine, im positiven Sinne eine Liberalisierung der Gesellschaft, wenn selbst YouTuber anfangen, total mit aufklärerischen Methoden, wie Rezo das gemacht hat, ja Sachen aufzuarbeiten, ist das natürlich total erfreulich. Andererseits, wie gesagt, wenn es, wenn die Hetze zunimmt und anderen Menschen das Menschsein abgesprochen wird, ist mal ein Punkt, wo ich fast das Gefühl habe, dass was damals die erste Generation der Frankfurter Schule, also Adorno, an sozialpsychologischen Untersuchungen gemacht haben, viel mehr erklären kann, wie es jetzt zu diesem autoritären Rückfall kommt.
Mhm. Am Sonntag hatten wir in Sein und Streit, Herr Hageger, den Frankfurter Philosophen Martin Saar zu Gast. Und der hat ja auch gesagt, Rezo ist Habermasianer. Hat er da das so gemeint? Wie jetzt Frau Kipping es insinuiert hat?
Kurz gesagt, ja.
Ja.
Also stimmt, Sie erwähnen dieses Gespräch, in dem dieser großartige, wie ich finde, Satz fällt, Rezo sei Habermasianer. Ich erinnere mal daran, dass dieser Satz fällt in einem Gespräch. Das Gespräch führen dieser von Ihnen zitierte Martin Saar, der ist jetzt Lehrstuhlinhaber auf exakt dem Lehrstuhl, den Habermas viele, viele Jahre inne gehabt hat in Frankfurt an der Goethe-Uni. Also wenn man so will, der akademische Enkel. Der sprach mit Axel Honneth und das ist der nächste und wichtigste Schüler von Jürgen Habermas. Und die haben sich im Studio und in unserer Sendung am Sonntag so ein bisschen gestritten über diese Rezo-Frage, wenn man so will. Ich mache das mal ganz, ganz holzschnittartig. Wer das genauer hören will, findet es noch im Netz. Sein und Streit heißt die Sendung. Axel Honneth sagt, naja, in diesen sozialen Medien, da gibt es eigentlich noch nicht mal Kommunikation. Da funktioniert nichts. Das ist alles basiert auf Konzernen, Facebook und so weiter, die nicht mal staatlich irgendwie einzuhegen sind. Und da sind allenfalls so Rohmaterial Partikel, die man da findet, an denen sich dann vielleicht vernünftige Kommunikation anschließen kann. Sagt der etwas ältere, Honneth wird bald 70, akademische Schüler von Habermas. Und Martin Saar, der hat in diesem Rezo-Video tatsächlich einen Grundgedanken von Habermas zumindest zu Teilen verwirklicht gesehen. Denn Rezo, oder wie spricht man denn aus? Also jedenfalls der Mann mit den blauen Haaren, der beruft sich ja auf Gründe. Der setzt überhaupt auf das Wort, muss man sagen. Eine Stunde setzt er auf das Wort, argumentiert und belegt seine Gründe mit Fußnoten.
Ja? Also mit hat Statistiken.
Genau, also wenn man so will, hat er das wissenschaftliche Mittel der Fußnote in ein YouTube-Video übersetzt. Und all dies in kritischer Absicht, wenn man so will. Und damit hat man schon mindestens 4 Merkmale eines habermasianischen Diskurses versammelt. Man kann das so sehen.
Dann würde man sagen, die sozialen Medien sind im Grunde das oder sind so, wie sich Habermas eine kritische Öffentlichkeit wünscht.
Ja, ich würde das auf gar keinen Fall so sagen. Also ich finde,
ja, aber das Rezo-Video steht ja auch nicht für alles, was an Kommunikation in sozialen Netzwerken vonstatten geht. Also ich würde sagen, das war eher jetzt so mal etwas, was uns gezeigt hat, es geht auch anders.
Ja.
Ganz oft sind ja die sozialen Medien so von Daumen hoch, Daumen runter geprägt und nicht einem Abwägen und basieren eher auf Das gibt schon einen Grund, warum irgendwie der Aufstieg der sozialen Medien auch mit dem Aufstieg der Rechten einhergeht, weil dieses Kommunizieren also es erleichtert, Verschwörungstheorien zu streuen. Und die Blasen bleiben durch die Algorithmen eher unter sich. Also, ja. Und das Schöne ist aber, dass wir sehen, alles geht auch mit seinem Gegenteil schwanger, dass in dieser Kultur auf einmal jemand, der eigentlich nur Musik machen wollte im Internet, dann auf einmal ein Aufklärungsvideo postet.
So würde das Martin Saar sagen, so ähnlich hat das gemeint, so habe ich ihn jedenfalls verstanden. Das heißt, Sie haben jetzt auch gerade gesagt, jeder geht mit dem Gegenteil schwanger. Einerseits, andererseits, entweder gibt es da nur diese soziale Medienwirklichkeit von Shitstorms und so weiter und Daumen hoch, runter und andererseits kleine aufklärerische, widerständige Partikel. Ich muss gestehen, ich würde eher nach einem dritten Weg suchen und nicht so sehr gucken, funktioniert jetzt Habermas ja oder nein, sondern ich glaube, dass insgesamt Kommunikation oder Sprache und Sprache so groß gemacht zu haben, das ist gar nicht so typisch für Habermas. Typisch ist eher dieser Glaube an Verständigung, dass der völlig heterogen ist. Sprache ist Kommunikation ist heterogen. Natürlich gibt es da auch Verständigungsmöglichkeiten und Argumentaustausch und so weiter, all diese Sachen, die Habermas so groß macht. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass Kommunikation wirklich auf den zwanglosen Zwang des besseren Arguments setzt. Das ist das, was Katja Kipping anfangs zitiert hat. Ja. Sprache hat vielleicht immer auch was zu tun mit Überreden, mit Verführen, mit Schreien, mit Flüstern und so. Und all diese
Sprache
Dinge,
hat sehr viele Facetten.
Genau. Ja. Also und jedenfalls nicht nur so eine argumentative Dimension.
Verstehe. Ein Mann, der gar nicht mit Sprache arbeitet, sondern mit Fotos, hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Der geht nämlich diesmal an den Fotografen Sebastião Salgado. Und dieser Mann fordert in seinen Fotos soziale Gerechtigkeit. Er fordert Frieden. Er zeigt aber, dass es das oft so nicht gibt. Wir hören ihn mal kurz.
I work for all my life long, photograph just one animal, ourselves.
Ich habe mein ganzes Leben lang nur ein Tier fotografiert, uns selbst. Dann wurde ich im Herzen von Europa, im früheren Jugoslawien und in Afrika, in Ruanda, mit einer Gewalt konfrontiert, die so unglaublich grausam, so gewalttätig war, dass ich von diesen Ereignissen schwer erschüttert wurde.
I become so affected by this.
Also ein Fotograf, der wirklich auch darüber krank geworden ist, über die Gewalterfahrungen, die er gesehen hat und dokumentiert hat. Das jetzt nochmal eingebunden in diesen Kontext in Sachen Jürgen Habermas, der eben aus meiner Sicht diese positive Grundhaltung hat. Der sagt, am Ende kann man kommunizieren, man kann Frieden finden, wenn man sich miteinander auseinandersetzt. Scheint ja hier auch sich zu zeigen, dass es nicht geht, zum Beispiel in Uganda.
Ja, also ich habe mir kurz vor der Sendung, als dann bekannt wurde, wer den Friedenspreis bekommt, nochmal die Schwarz-Weiß-Fotos angeguckt. Hat mir zum einen so ganz persönlich, ich wollte mal ganz früh Fotografin werden und habe gedacht, wenn ich genau wegen solcher Bilder wollte ich es werden, ist dann aus verschiedenen Gründen gescheitert. Und ich fand halt, was er stark macht, ist, er zeigt zum einen die Folgen von Umweltzerstörung und von Krieg auf Mensch und Natur.
Mhm.
Und deswegen würde ich schon sagen, dass seine Fotos auch eine Art sind zu kommunizieren. Es ist ein unbedingtes Plädoyer für mutigen Klimaschutz und für eine Friedenspolitik, damit wir alle eine Zukunft auf dem Planeten haben.
Mhm. René Agiger, das ist im Grunde auch, kann man sagen, die Hoffnung Habermas.
Ja, also ich meine, ich kenne den Fotografen nicht. Ich gratuliere natürlich herzlich, aber ich habe ihn jetzt noch nicht angeschaut. Ich freue mich ein bisschen darüber, dass der Friedenspreis, der ja auch ein sehr wortzentrierter Preis ist, offensichtlich einen bildenden Künstler oder Fotografen auszeichnet. Anselm Kiefer ist der letzte bildende Künstler meines Wissens gewesen, der den bekommen hat 2008. Und das wird sicherlich dazu führen, dass das Publikum, das sich an diesem Friedenspreis des deutschen Buchhandels orientiert, so ein bisschen, sagen wir mal, den Horizont erweitert und die Vorstellungskraft für andere mögliche Sprachen erweitert. Das finde ich zunächst mal gut. Vielleicht ein Wort noch zu Jürgen Habermas, der diesen Friedenspreis ja auch bekommen hat 2001 und damit so richtig im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist vielleicht. Der ist jetzt ja auch kein Friedensengel, der einfach Harmoniesoße und Hoffnung überall reinspritzen wollte.
Definitiv nicht.
Sondern
er ist ja auch ein Mann der Zornesrede teilweise.
Genau,
gewesen,
man könnte sagen, im Gegenteil, der stellt Streit ins Zentrum seines Denkens. Und ich glaube, dass der Streit um seine Theorie eher darum geht, ob diese eine Schicht von Sprache, der da so viel Bedeutung zugemessen wird, ob das nicht zu viel Gewicht ist, dass das da bekommt.
René Agiger, vielen Dank, dass Sie hier waren im Studio. Und Katja Kipping bleibt dabei in dieser Stunde. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin will heute die Eckpunkte für den sogenannten Mietendeckel beschließen. Ab nächstem Jahr sollen die Mieten nicht erhöht werden dürfen für die dann kommenden 5 Jahre. Da ist ein Gesetz geplant. Und eine Mietobergrenze soll auch festgelegt werden. Hier im Studio Deutschlandfunk Kultur ist Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei. Frau Kipping, ist das geeignete Mittel, um der Wohnungsnot insgesamt Herr zu werden in Berlin?
Das ist ein ganz wichtiges Mittel. Wir brauchen zwei Bereichen, müssen wir sehr entschieden vorgehen. Das eine ist im Mietrecht. Es geht dabei um die Mieterinnen und Mieter zu schützen, die jetzt in Wohnung sind und die von permanenten Mietsteigerungen bedroht sind. Denen droht, dass sie verdrängt werden aus ihren an ihren gewohnten Stadtteilen. Und zum Zweiten brauchen wir natürlich Neubau, aber eben vor allem im bezahlbaren und mittleren Segment. Deswegen haben wir gesagt, man muss nicht einfach Geld rauspusten, um jeden Neubau, zum Beispiel von Luxuslofts zu fördern, sondern eher im gemeinnützigen Wohnungsbau zu unterstützen. Also wenn Wohnungen gebaut werden und klar ist, geht es nicht darum, dass Profite abgezogen werden, sondern dass alle Einnahmen wieder reinvestiert werden.
Aber die Immobilieninvestoren so insgesamt haben natürlich sehr negativ reagiert, waren verschreckt, haben gesagt, durch so ein Mietenmoratorium wird es für uns eher unattraktiv, Wohnungen zu bauen.
Also zum einen finde ich natürlich auffällig, dass die großen Miethaie wie Deutsche Wohnen und Vonovia, die übrigens in der Regel meistens gar nicht neue Wohnungen bauen, sondern nur bestehende Wohnungen aufkaufen und danach dort möglichst viel Rendite absaugen zulasten der Mieterinnen, dass die jetzt die kleinen Vermieter und die kleinen Investoren vors Loch schieben. Was jetzt private Vermieter anbelangt, so muss man sagen, sieht das Gesetz ja eine Härtefallregelung vor. Also wenn jemand feststellt, Mensch, ich habe jetzt, es rechnet sich für mich gar nicht mehr zu vermieten, ich habe mehr Ausgaben, als ich Einnahmen habe, sieht das Gesetz ja sehr wohl eine Regelung vor, dass man halt das dann nachweist. Und dann
das ist natürlich ein sehr bürokratischer Weg.
Ja gut, aber die Alternative dazu ist ja, also die permanente Mieterhöhung, die Leute vertreibt, ich weiß nie, was das ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die den sozialen Zusammenhalt der Stadt und überhaupt der Menschen gefährdet. Und deswegen muss man da auch entschieden vorgehen.
Mhm. Die Genossenschaften sind auch dagegen. Frank Schreker, Sprecher der Wohnungsbaugenossenschaft in Berlin, der hat gesagt, nach den ersten Berechnungen würden die Genossenschaften in den ersten 5 Jahren 100 bis 150 Millionen Euro an Einnahmen verlieren. Das ist natürlich schon irgendwie ein Punkt, finde ich, den man sehen muss, denn die Genossenschaften stehen ja eigentlich für sehr, sehr mieterfreundliches Wohnen.
Die meisten auch. Es gibt auch Genossenschaften, wo es Erhöhungen gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und in der Tat muss man sich in der jetzigen Situation noch ein bisschen entscheiden, will man die Mieterinnen und Mieter schützen vor der weiteren Enteignung, weil wir haben ja eine Situation, dass die Löhne und die Renten nur ganz leicht steigen, währenddessen die Mieten in den Städten bundesweit explodieren. Und das heißt, den Menschen bleibt immer weniger zum Leben. Das heißt, explodierende Mieten sind wirklich eine Enteignung mit extremst sozialen Härten. Wenn ein Paar, wenn es in die Rente kommt, sich nicht mehr leisten kann, in seinem angestauten, also in dem Viertel weiter zu wohnen, haben die ein Problem, weil Volksmund sagt zu Recht, den alten Baum verpflanzt man nicht mehr. Und was die Genossenschaften anbelangt, ich glaube, das Anliegen muss doch sein, dass man nicht mit Wohnungen Geld verdient, sondern dass Wohnungen einfach in einem guten Zustand gehalten werden.
Gut, Genossenschaften haben ja auch nicht erst dieses Ziel, da Geld zu verdienen, sondern sie möchten sich halt finanzieren und sind ansonsten ja doch tatsächlich mit ihren Mieten relativ, sage ich mal, in einem annehmbaren Segment.
Ich glaube, was eigentlich passiert ist durch die Ankündigung des Mietoberdeckels, dass die Börsenwerte von Deutsche Wohnen in den Keller gegangen sind. Und da sieht man, worum es eigentlich geht. Und wir haben ja ein Problem. Städtischer Grund und Boden lässt sich nicht vermehren. Der ist nur so da, wie er da ist. Und Wohnungen basieren ja auf städtischen, oder dass es Grund und Boden gibt. Und das heißt, Spekulationen mit Wohnungen verbieten sich eigentlich. Und ich glaube, hier muss man auch mit den Genossenschaften reden und ihre Sorgen ernst nehmen. Aber die Genossenschaften müssen auch aufpassen, dass sie sich jetzt nicht mit ihrem guten Image schützend vor die Miethaie werfen, die hier gerade den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden.
Wir gucken mal ins Kanzleramt. Dort wird nämlich die Bundeskanzlerin gleich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj empfangen mit militärischen Ehren. Oder ich glaube, das ist sogar schon im Gange. Die beiden wollen über die bilateralen Beziehungen sprechen, über das Minsker Abkommen zur Ostukraine, den Ostukraine-Konflikt und über Reformprozesse in der Ukraine. Frau Kipping, wie sehen Sie diesen Herrn Selenskyj, der ja zwar ein Komiker ist und man kennt ihn sozusagen als Fernsehstar, aber zum Beispiel seine Außenpolitik ist, glaube ich, bisher nicht so sehr bekannt, was er so vorhat. Wie schätzen Sie ihn ein?
Also ob Selenskyj einen ernsthaften Beitrag für die Zukunft seines Landes leisten kann, ist offen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Ich glaube, dass seine Wahl auch weniger was mit seinen Fähigkeiten zu tun hatte, als mit dem, mit dem objektiven Scheitern der anderen Kandidaten, die dort zur Auswahl standen. Also es war eher wahrscheinlich eine Negativwahl und dann wollte man halt auf einen komplett anderen Modus setzen. Mhm. Vielleicht mal einen Gedanken zur Situation in der Ukraine sagen. Weil wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte, aber auch der wirtschaftlichen Situation in der Ukraine beschäftigt hat, weiß man, dass dieses Land zutiefst intern gespalten ist. Ganz vereinfacht ausgedrückt an der Frage, gehört man zum Osten oder gehört man zum Westen? Auch ökonomisch gibt es welche, die stärker an Teile des Landes, die stärker auf den Handel mit Russland setzen, andere stärker auf den Handel mit dem Westen und Europa. Wenn man jetzt dieses Land irgendwie zwingt, sich zu entscheiden, ökonomisch, politisch und so weiter, dann wird man die Fliehkräfte im Land selber deutlich voranbringen. Das heißt, wenn es immer da diplomatische Offensiven gibt, die sind notwendig, weil das Land ist in einer verheerenden Situation, faktisch noch immer mit Bürgerkrieg, dann muss man das in Rechnung stellen. Man darf das Land nicht vor die Entscheidung stellen.
Aber Selenskyj ist natürlich jemand, der sich doch stark an die EU annähern will. Der seine erste Reise hat ihn ja auch nach Brüssel geführt und er hat die EU aufgefordert, mehr Druck auf Russland auszuüben im Ost-Ukraine-Konflikt. Und er hat ja jetzt auch gesagt, bevor er jetzt hier nach Berlin kam, dass er das ganz furchtbar findet, dass sich die ostdeutschen Länderchefs für ein Ende der Russland-Sanktionen ausgesprochen haben.
Ja, da teile ich halt seine Herangehensweise überhaupt nicht und ich bezweifle, dass die erfolgreich sein wird, auch in seinem gesamten Land. Ich will das zwei Gründe, die meiner Meinung nach gegen die Russland-Sanktionen sprechen, hier nochmal deutlich machen. Also das eine ist einer, das sage ich auch als Sächsin und Ostdeutsche. Wir wissen, dass gerade ostdeutsche, mittelständische und kleine Unternehmen von den Russland-Sanktionen betroffen sind, weil die traditionell stärkere Handelsbeziehungen dahin haben. So, also die sind teilweise Unternehmen daran kaputt gegangen an diesen Sanktionen. Und zum Zweiten muss man sich mal anschauen, welche Wirkung haben die Russland-Sanktionen auf die politische Situation in Russland. Ist doch nicht so, dass in Russland infolge dieser Sanktionen irgendwie die Opposition gegenüber Putin gestärkt wurde. Oder er jetzt irgendwie besonders, dass es dort eine Demokratisierungsoffensive gab, sondern das Gegenteil ist der Fall. Also kurz und gut, sie haben nicht das bewirkt, was sie bewirken sollten und sollten deswegen beendet werden.
Das heißt, sie sind voll und ganz auf der Linie zum Beispiel von Herrn Kretschmer in Sachsen, der eben sagt, wir wollen, dass die Sanktionen so schnell wie möglich enden, denn Russland ist ein strategisch wichtiger Partner und wir müssen gucken, dass wir wieder auf den grünen Zweig kommen.
Natürlich ist das, bin ich als linken Vorsitzende nicht auf der Linie eines CDU-Ministerpräsidenten, aber in der Tat hat er sich eine Forderung zu eigen gemacht, die wir als Linke schon ganz lange stark machen, die wir auch immer wieder im Bundestag beantragt haben, wo immer die CDU, also die Mitglieder seiner Partei, dagegen gestimmt haben. Wenn es jetzt bei dem sächsischen CDU-Ministerpräsidenten da einen Erkenntnisfortschritt gibt, ist das gut. Er kann das ja dann auch entsprechend über den Bundesrat auch seinen Worten Taten folgen lassen.
Katja Kipping ist hier im Studio. Wir haben den Tag sortiert. Jürgen Habermas zum 90. Geburtstag gratuliert. Was haben Sie heute Nachmittag noch vor?
Ja, erstmal muss ich zurück ins Büro und noch eine ganze Menge abarbeiten. Und dann gerade sind Freunde von mir aus St. Petersburg in der Stadt mit ihren drei Kindern. Es ist ein Paar, Natascha, die zusammengekommen sind, als ich quasi ihre Erzieherin war. Ich war ja nach dem Abitur ein Jahr lang in Russland und habe dort in einem Wohnheim gearbeitet. Das war ein ganz interessantes Projekt. Meine Chefs waren damals italienische Mönche. Es war aber eine russische Berufsschule.
Italienische Mönche in einer russischen Berufsschule.
Ja, das war damals so eine Kooperation, die es Ende der 90er Jahre gab. Und ich war dort als Freiwillige, weil für mich war klar, bevor ich mich entscheide, was studiere ich, wo geht's beruflich hin, wollte ich mich erstmal ein Jahr lang komplett in der Praxis ausprobieren und habe deswegen mich für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Das führte mich nach Gatschina, einen wunderschönen Vorort von St. Petersburg. Und dort habe ich die beiden kennengelernt. Die waren dann später auch als Freiwillige mal in Deutschland, haben viel aufgebaut, auch andere Arbeit mit Kindern mit Behinderung durchgesetzt. Die sind gerade in der Stadt und da will ich Ihnen den Bundestag zeigen.
Den zeigen Sie den Bundestag. Das heißt, man versteht auch, warum Sie auch eine ganz besondere Beziehung zu Russland haben und warum Sie sagen, also zum Beispiel die Sanktionen sollten aufgehoben werden.
Ja, ich glaube, meine Beziehung, also es gibt in Russland so ein Sprichwort, Razum razia nie panjat, razia mozhno tolko ljubit. Also mit dem Verstand kann man Russland nicht begreifen, man kann es nur lieben. Deswegen ist mein Bezug dazu eigentlich eher ein sehr persönlicher, der über die Menschen geht, über die Partykultur, die ich dort kennengelernt habe, über die Literatur. Politisch schaue ich da nochmal ganz anders drauf und mit viel, viel Sorge. Also wenn ich an privat daran denke, habe ich ein sehr warmes Gefühl. Politisch schaue ich mit unglaublich viel Sorge hin, weil die Entwicklung, die das Land nimmt, auch was, wie schwer es dort NGOs haben, politisch aktiv zu sein, das macht mir eher Angst.
Mhm. Hätten Sie denn überlegt, da hinzuziehen? Mhm. Nach diesem freiwilligen sozialen Jahr?
Nein, ich hatte eher geplant, dass ich mein Leben, ich habe ja danach mich entschieden, Amerikanistik und Slavistik zu studieren, war dann auch nochmal auf der anderen Seite, nämlich in Chicago und habe dort für den Umweltschutz gearbeitet und hatte mir eigentlich mein Leben so vorgestellt, dass ich irgendwie zwischen Deutschland, Russland und USA pendle. Und dann kamen die politischen Proteste und ich bin komplett in der Politik gelandet.
Ja, und das, wie man Ihnen anmerkt, auch mit viel Engagement und viel Freude.
Ja, das stimmt.
Ja,
und das ist einer der schönsten Berufe für mich.
Und zwischendurch lesen Sie Habermas und sind hier im Studio. Vielen Dank, dass Sie den Tag mit mir sortiert haben. Danke,
gerne,
dass Sie hier waren.
Danke für die Einladung.
Gerne.